Ja, das ist doch wunderbar, dass wir unsere Anliegen vor den Herrn bringen können und gemeinsam auch auf ihn sehen, der dem all Lob gebührt und der in Herrlichkeit regiert. Und das alles noch über Zoom. Aber ich gehe davon aus, dass es euch eigentlich genauso geht wie mir. Ich freue mich schon drauf, wenn die Lockdown-Zeit vorbei ist und man wieder unternehmen kann, wozu man Lust hat. In der Stadt bummeln, ins Kino gehen, ins Café, einfach wieder normales Leben führen. Was ich nicht so häufig mache, aber doch immer wieder, sind Museumsbesuche. Mit dem Eintritt in ein Museum geht man wie auf Entdeckerreise. Wenn es ein Kunstmuseum ist, entdeckt man in den Bildern neue Malstile, ungewohnte Darstellungen von Motiven, gekonntes Spiel mit Farben. Und wenn es ein naturkundliches Museum ist, wird man vielleicht zu Experimenten aufgefordert und beginnt, die Gesetze der Natur zu verstehen. Was auch immer das Thema einer guten Ausstellung ist, wir treten da ein und werden stimuliert, gehen neugierig so von Raum zu Raum und erweitern unseren Horizont, unser Verständnis und gewinnen neue Perspektiven. Und liebe Geschwister, auch mit Gott sind wir auf Entdeckerreise. Und zwar einer, die unser Leben laufend verändert. Wir sind wiedergeboren durch den Heiligen Geist, adoptiert in die Familie Gottes, eingetreten in sein Reich. Aber bei diesem bloßen Eintritt soll es ja nicht bleiben, sondern bis ans Lebensende gehen wir nun mit einem lebendigen Gott, der uns führt und uns immer wieder neue Dinge zeigen und dabei verändern will. Paulus fordert uns auf, mitzumachen und schreibt im Römer 12,2 Folgendes. Und das will ich eben mal auf den Bildschirm einblenden. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So steht es in der Luther-Übersetzung. Die Hoffnung für alle, formuliert es so, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Diese Erneuerung des Sinnes, des Denkens, das ist wie die Schaltstelle für unsere Lebensführung. Da werden die Weichen gestellt für unser Verhalten. Und ich möchte diese fortlaufende Erneuerung mal auf drei Ebenen beleuchten. Und zwar unser innerer Mensch, unsere Sicht auf die Dinge, die uns umgeben, mit denen wir zu tun haben. Und drittens unser Handeln. Nun nehme ich das hier wieder raus. Jawohl. Was sich in meinem Innern abspielt, in meinem inneren Menschen, also mit meinen Emotionen, mit meinen Reaktionen, mit meinem Denkmuster, in meiner Gedankenwelt, das treibt mein Leben. Paulus stellt das, was wir zulassen sollen, unter eindeutige Kriterien. Was ist daran gut, vollkommen und gottgefällig? Ist eigentlich klar, einfach und doch so schwierig. Ich selbst, ich bin ein eher kritischer Denker. Und das ist oft hilfreich, um Dinge von verschiedenen Aspekten her zu beleuchten, Schwächen zu sehen, Dinge, die man besser machen könnte. Wenn es dabei um mich selbst geht, muss ich sehen, wie ich mit der Analyse umgehe, welche Konsequenzen ich daraus ziehe. Aber wenn es um andere geht, wird es etwas kritischer. Wenn ich dann diese Defizite oder Verbesserungsvorschläge oder das, was ich da sehe, in Liebe kommuniziere, in Liebe, dann kann es dazu beitragen, dass etwas gut wird. Vielleicht sogar vollkommen und gottgefällig. Die Kehrseite dieser kritischen Sicht auf Dinge ist die Dominanz der Kritik, der Blick auf den Mangel. Das berühmte Bild des halb leeren und halb vollen Glases passt hier prima. Beide Analysen, beide Sichtweisen sind objektiv korrekt. Beide Blickwinkel haben einen positiven Effekt. Halb voll, schön, dass es so ist, es kann genossen werden. Halb leer ist ein Antrieb, es zu füllen, nicht auf halbem Weg stehen zu bleiben. Und hier ist mein Gebet um die richtige Balance meines Sinnes. Nicht das Kritische im Vordergrund zu sehen, sondern das Lobenswerte. Oder manche Dinge hängen eher lange, zu lange nach und wollen nicht mehr aus dem Sinn gehen. Wenn es negative Erfahrungen sind, Konflikte mit Menschen, dann lähmt das. Imaginäre Auseinandersetzungen, gedankliche Streitgespräche binden die Gedanken und führen dann einen Streit auf menschlicher Ebene. Dabei sollte das Gebet für meinen Streitpartner und die Suche nach Gottes Lösung im Vordergrund stehen. Und hier kann die Erneuerung meines Sinnes oft ein Kampf sein, da sich der Erneuerung verweigern will und im Konflikt verharren will. Schließlich ist mir ja Unrecht widerfahren, unfaire Behandlung. Ich bin verletzt worden, mir sind Steine in den Weg gelegt worden. Man hat mich ignoriert oder was auch immer. Wie gehe ich damit vollkommen gut und gottgefällig um? Hat Vergebung Platz in meinen Gedanken? Kann ich umschalten auf positive Lösungen? Oder vielleicht hat meine emotionale Ausrüstung sehr kurze Zündschnüre. Mein Gesprächspartner sagt etwas und ich explodiere. Dann ist erstmal wieder Krise und es dauert eine ganze Weile, bis die Sache bearbeitet und geklärt ist. Besser wäre gewesen, meinem Ärger keinen freien Lauf zu lassen, sondern einen Stoppmoment einzulegen und meine Gedanken und Emotionen zu sortieren. Wie kann ich konstruktiv auf die Aussage reagieren? Ist da vielleicht was Wahres dran? Sollte ich nachfragen, wie das gemeint war und um Klärung bitten? Oder meine Perspektive klarstellen? Die Erneuerung meines Sinnes umfasst auch die Kontrolle über meine Emotionen. Ein Ausbruch kann da befreiend für mich wirken, aber auf die Beziehung zerstörend. Gott, wohlgefällig, gut und vollkommen, sieht dann anders aus. Vor kurzem hatte ich ein seelsorgerliches Gespräch mit einem pakistanischen Pastor. Er hatte einige zerbrochene Beziehungen mit Mitarbeitern erlebt, die seine Leitung kritisiert hatten. Aber aus seiner Sicht handelte es sich um Tratschen und um üble Nachrede über ihn und seine Projekte. Für ihn waren diese Mitarbeiter daran schuld, dass daraufhin Untersuchungen seiner Projektarbeiten durch die Geldgeber stattfanden. Wir sprachen darüber, wie er sich hätte anders verhalten können. Er hätte sich sagen können, naja, vielleicht ist ja was dran an dieser Kritik. Vielleicht haben Sie ja gute Vorschläge zur Verbesserung. Ich suche mal das Gespräch und frage Sie. Und wenn sie ernst genommen werden, dann wächst wohl auch die Loyalität und beide Seiten profitieren. Und als wir so miteinander redeten, sagte er plötzlich im Lauf des Gesprächs: I need to change my mindset. Ich muss meine Einstellung ändern, mein Denken, meinen Sinn. Es war wie eine Erleuchtung für ihn und er war über diese Entdeckung begeistert. Ich gab ihm dann Römer 12,2 zu meditieren, wo wir aufgerufen werden, eben unser Denken mit Gottes Perspektiven zu erneuern. Zweitens, die Erneuerung meines Sinnes betrifft auch meine Perspektive auf meine Umgebung und die Welt. Was ist hier gut, wohlgefällig und vollkommen? Wo muss ich mein Denken von Gott neu ausrichten lassen? Corona, denke ich, gibt hier reichlich Gelegenheit, meine Prioritäten und sogar Werte neu zu sortieren. Welchen Stellenwert hat Gott? Hat die Ewigkeit in meinem Leben? Bin ich darauf vorbereitet? Ich habe in einer früheren Predigt über den ersten Brief an die Korinther mal darauf hingewiesen, dass diese Gemeinde eine sehr problemgeladene, ja chaotisch wirkende Gemeinde war. Paulus verwendet das lange 15. Kapitel, um über die Auferstehung zu schreiben und den Korinthern die Ewigkeitsperspektive zu vermitteln. Werdet nüchtern, kommt zur Besinnung, ruft er ihnen zu. Und dazu kann Corona auch dienen, uns neu zu besinnen und zu prüfen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Es gibt einige Zeugnisse, wo Menschen eine ganz neue Richtung gefunden haben. So verlor zum Beispiel eine Stewardess ihren Job, weil kaum mehr geflogen wird. Daraufhin engagierte sie sich im Sozialbereich und fand heraus, dass das ihre wirkliche Berufung ist, in der sie weitermachen will. Unabhängig von Corona entdecke ich gerade eine neue Perspektive auf das Wort Gottes. Wir lesen es ja mit einer kulturell geprägten Brille. Und wenn die gelbe Gläser hat zum Beispiel, dann sehe ich alles gelb gefärbt. Und wenn ich damit aufgewachsen bin, dann ist diese Färbung das Normale. In unserer westlichen Theologie steht im Vordergrund, dass wir Sünder sind. Wir sind persönlich für unser Handeln verantwortlich und werden immer wieder schuldig. Jesus kam unter anderem, um mich von der Schuld der Sünde zu befreien. Wenn ich bekenne und bereue, vergibt er mir. Diese Theologie baut auf einer persönlichen, individuellen Schuld-Unschuld-Perspektive als Grundthema auf. Dabei kommt die Bibel aber aus einem ganz anderen Kulturkreis, in dem nicht Schuld, sondern Scham die Hauptrolle spielt. Und diese Scham ist vorwiegend an Gemeinschaft gebunden. Zur richtigen Gruppe zu gehören und sich konform zu verhalten, ist ehrbar. Wenn ich ausschere und mich unehrbar verhalte, ist das beschämend für die ganze Gruppe, die dann ihre Ehre wiederherstellen muss. Und diese ehre-schaffende Identität ist aber oft eine falsche, die das Evangelium mit einer neuen, gottbezogenen Ehre ersetzt. Wenn Gläubige sich nicht an ihm, an Gott, orientieren und der Ehre, die er gibt, dann richten sie sich nach den Regeln ihrer Kultur und was die Gemeinschaft als ehrbar erachtet. Und da auszuscheren, das bringt Schande über die Familie. Im Islam ist das bei Zuwendung zum Christentum, zu Jesus ganz klar der Fall. Durch Bekehrung der ganzen Familie wird das im engsten und wichtigsten Kreis, nämlich der Familie, vermieden. Sie orientiert sich fortan gemeinsam an der neuen Ausrichtung, an der Ehre, die Gott gibt und nicht die Kultur. Beispiele der Bekehrung ganzer Familien sehen wir in der Apostelgeschichte beim Hauptmann Cornelius, bei Lydia, der Purpurhändlerin und anderen. Individuelle Schuld spielt in diesen Kulturen schon auch eine Rolle, aber sie ist eingebettet in das Scham-Ehre-Denken der Gesellschaft. Da gibt es ganz neue Perspektiven, wenn man die Bibel unter diesem Aspekt liest. Und auch für unsere Gemeindeentwicklung ist die Erneuerung unseres Sinnes gefragt. Erneuerung hat ja was mit Veränderung zu tun. Sonst wäre es keine Erneuerung, sondern ein Weiter-so. Das Leben ist auf Wachstum und Entwicklung angelegt. Und das gilt auch für das Gemeindeleben. Wir haben einen Pfad eingeschlagen, der neu beleben soll. Was Gott in jeden Einzelnen gelegt hat, soll nicht schlummern, sondern entdeckt und aktiviert werden. Erst wenn Gaben und Talente eingesetzt werden, erfüllen sie ja ihren Zweck. Erst dann helfen, verändern, ermutigen sie und bewirken, wozu Gott sie uns gegeben hat. Und aus diesem Potenzial heraus soll es vorangehen. Dabei wollen wir uns natürlich am Wort Gottes orientieren. Wie funktionierten damals die Gemeinden? Wie sind sie gewachsen? Die treibende Kraft der Ausbreitung waren sicherlich primär die Apostel, die sich vom Heiligen Geist leiten ließen und Jesu Auftrag folgten, die gute Nachricht möglichst allen Menschen auf Erden zu verkünden. Und zwar so zu verkünden, dass sie gelebt und weitergegeben wurde. Gelebt vor allem in den Häusern, wo viele Familien sich trafen, aber auch in Versammlungen wie in unseren Gottesdiensten. Aber da war so eine Dynamik drin, dass Paulus nach nur gut 10 Jahren Arbeit in Kleinasien, also der heutigen Türkei und dem heutigen Griechenland, sagen konnte: Jetzt aber habe ich in diesen Gegenden kein Arbeitsfeld mehr. Nachzulesen in Römer 15, 23. Und er wollte weiterziehen, gen Westen nach Italien und Spanien. Die ganze Region war erreicht. Wir wissen nicht, was genau Gott hier bei uns und mit uns vorhat. Aber sicherlich das Wachstum seines Reiches. Wir sollten offen sein für neue Perspektiven, für neue Entwicklungen, für neue Aufträge. Und dazu bedarf es der Erneuerung unserer Sinne, dies zu erfassen und mitzugehen. Unsere Bedürfnisse werden dabei nicht auf der Strecke bleiben, denn Gott weiß, dass wir auch Stabilität brauchen, Heilung, Auferbauung, Hilfe. Gott kann beides, Dynamik und Stabilität. Und schließlich drittens muss ich die Erneuerung meines Sinnes in meinem Handeln ausdrücken. Das ist zwar in den vorigen Punkten schon enthalten, ich will es aber eigens betonen. Denn eine Erneuerung des Sinnes ohne Änderung des Verhaltens macht keinen Sinn. Hier setzt sozusagen das Messgerät an, wie weit wir wirklich aus einem erneuerten Sinn heraus leben. Und dieser erneuerte Sinn wird sich immer darin zeigen, dass die Nachfolge Jesu mehr zum Tragen kommt. Das Wort Gottes gelebt wird, konsequenter, kompromissloser. Jesus ist mein König, ich bin sein Botschafter, also muss mein Leben auf ihn hinweisen. Die Jahreslosung dieses Jahr ruft uns zur Barmherzigkeit auf, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist. Silke hat vor 2 Wochen darüber gepredigt. Ein erneuerter Sinn sieht mit den Augen Jesu und macht unser Herz weich für die Nöte anderer. Wir empfinden Gottes Schmerz und sein Erbarmen über Krankheit, Einsamkeit, Überlastung, Ausgrenzung, Not. Das Schicksal anderer ist uns nicht gleichgültig, sondern bewegt uns zum Eingreifen, zur Hilfe. Vielleicht nur mit Zuwendung und Gespräch, vielleicht aber auch mit einer konkreten Hilfeleistung. Wie will Jesus, dass ich mein Einkommen, aber auch meine Zeit, meine Gaben verwende als guter Haushalter? Wie viel soll ich weggeben und wohin? Letztes Wochenende lief vom Vineyard Dach Mission Team eine Online-Konferenz mit dem Titel Engage. Zu Deutsch vielleicht am besten übersetzt mit Engagier dich, setz dich ein. Eine der Sitzungen stand unter dem Thema Generosity, also Großzügigkeit, Freigebigkeit. Es kamen zwei afrikanische Brüder zu Wort, die darüber berichteten, wie Großzügigkeit ganze Dorfgemeinschaften verwandelt und positive Entwicklungen in Gang setzt. Ein Video zeigte Flüchtlinge in Afrika, die vor einer Terrorgruppe geflohen waren, die ihr Dorf zerstört hatten. Einer der Geflohenen empfand im Gebet in dieser Situation des Elends, wo sie als Flüchtlinge irgendwo saßen und praktisch nichts mehr hatten, empfand, dass Großzügigkeit der Schlüssel zur Wende sei. Er motivierte daraufhin, alle umzudenken und das einzusetzen, was sie geben konnten, sei es Geld, Talente, Zeit oder was auch immer. Und das änderte entscheidend die Haltung der Menschen. Es setzte einen Sinneswandel ein, sie erneuerten ihr Denken, wie unser Text in Römer 12,2 anweist. Sie hatten gelebt in der Erwartung, dass irgendwann schon jemand Hilfe aus dem Ausland schicken wird. Nun fingen sie an, sich selbst zu helfen, etwas anzubauen und ihre Ressourcen zu mobilisieren. Als sie zurückkehrten, bauten sie ihr Dorf wieder auf mit allen nötigen Funktionen einer Gemeinschaft ohne Hilfe von außen. Und sie waren dabei fröhlich. Fröhlich, weil sie mit ihrem Geben der eigenen Ressourcen einander helfen und etwas gestalten konnten. Großzügigkeit spiegelt das Herz Gottes wider. Er gibt und vergibt gerne und großzügig und behebt unseren Mangel. Entsprechend sollten auch wir großzügig sein mit allen Gaben, die wir haben, und sie für andere einsetzen. Auch großzügig vergeben, wenn wir verletzt wurden. All das bringt Befreiung und Freude. Eine Erneuerung des Sinnes kann sich auch in einem bewusst umweltschonenden Verhalten ausdrücken. Gott hat uns ja aufgetragen, dass wir uns um seine Schöpfung kümmern. Vielerorts haben wir sie zerstört und zugrunde gerichtet. Auf viele Entwicklungen haben wir keinen Einfluss oder kaum Einfluss. Aber wir können in unserem Alltag darauf achten, bewusster umweltschonend zu leben. Und Anleitungen dazu gibt es viele, da das Bewusstsein dafür öffentlicher und allgemeiner wird. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Drei Bereiche haben wir beleuchtet. Unseren inneren Menschen, unsere Perspektive auf die Dinge um uns herum und unser Handeln. Lasst uns doch nur den Heiligen Geist bitten, uns auf eine Sache hinzuweisen, wo wir unseren Sinn jetzt, heute, diese Woche erneuern sollen. Und diese eine Sache sollten wir uns merken, vielleicht noch besser aufschreiben. Und dann unser Denken unseren Sinn, letztlich unser Verhalten ändern, sodass diese Sache nach Gottes Willen in Gutes, in Wohlgefälliges und Vollkommenes verwandelt wird. Lasst uns dazu jetzt eine Minute Stille halten. Danke, Herr, für dein Interesse an unserem Leben, innerlich und äußerlich. Danke, dass deine Kraft in uns wirksam ist. Danke, dass du uns veränderst, wenn wir uns auf dich ausrichten und mit dir gehen. Danke, dass du Gutes, Wohlgefälliges und Vollkommenes hervorbringst. Amen.